Bin froh, hier zu sein. Birgit, du hast Jubiläum angesprochen, war ich zuletzt mit euch zusammen. Da war ich mächtig stolz auf euch. Ihr habt Gottes Auftrag entdeckt, seid dran geblieben bis zum heutigen Tag. Es macht schon stolz, mich zumindest. Ich hoffe, euch auch. Die Blätter sind allerdings mittlerweile von den Bäumen gefallen. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ein Kind schrieb im Schulaufsatz, als Kind lag Jesus mit einer Krippe im Stall. Soweit ist unser geistlicher Wasserstand in Deutschland mittlerweile gesunken. Aber war wohl ein Spaß oder ein Witz. Nee, aber tatsächlich, ein Kind hat es so geschrieben, so eine Lehrerin. Oh, wie Weihnachtszeit. Weihnachtszeit ist ja Familienzeit, aber alle haben Angst, dass die Stimmung beim Weihnachtsfest eskaliert. Habt ihr das schon mal erlebt? Als ich war, gestern hatte ich das große Glück, mit einem Verwandten von mir ein klassisches Konzert zu besuchen. Lag ein bisschen weiter weg, Künzelsau da oben. Ach, ich liebe auch klassische Musik. Ich bin da recht breit aufgestellt, vom Jazz bis zur Klassik. Aber als wir dann nach Hause gefahren sind, dann haben wir uns unterhalten über unsere Familie. Und da gab es dann doch einige Erinnerungen, die so alles andere als weihnachtlich waren. Da hat es dann doch auch immer um Weihnachten rum dann mächtig geknirscht manchmal. Und manches von dem ist wahrscheinlich noch nicht vergeben bis zum heutigen Tag. So meine Mutter zumindest. Also kurz vor ihrem Tod haben wir gemerkt, da sind manche Dinge bis zum Lebensende noch nicht aufgearbeitet. Und die wurde 87. Also manche Dinge, manche Verletzungen, die auch in Familien passieren, gehen so tief, dass sie 87 Jahre lang halten und nicht ausgeräumt werden können. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov heißt es, streiten sich knapp ein Viertel der Menschen in Deutschland an den Weihnachtsfeiertagen immer oder zumindest gelegentlich. Gründe sind oft der Partner, weil der halt nicht so tut, wie man sich das vorstellt. Oder die Eltern, weil sie wieder mit einem mächtigen Paket von Forderungen auf uns zukommen. Oder Geschwister, die noch eine offene Rechnung haben. Oder zu hohe Erwartungen an das Fest, dass man da wirklich meint, da muss man das ganze Jahr damit retten. Oder wenn Organisationsabläufe zum Fest halt anders laufen, wie sie dann geplant sind. Soll ja vorkommen, dass der Braten nicht ganz so durch ist, wie er eigentlich geplant war. Stress zu Weihnachten. Weihnachtszeit, Familienstress. Ich komme heute zu einer Predigt, dann dachte ich, ja, ich möchte heute über den Josef predigen auch, aber nicht über den Josef, den Mann von der Maria, sondern über einen ganz anderen Josef. Ein Josef aus einer Familienkrise in einem Palast in Ägypten. So nehme ich euch mal heute Morgen mit hinein. Tatzeit vor über 3000 Jahren, Tatverdacht Diebstahl. Du meine Güte, und das an Weihnachten. Ein Sack voller Getreide und mittendrin etwas, das da überhaupt nicht hineingehört, nämlich ein Silberbecher. Angeblich gestohlen. Klingelt's? Wisst ihr, wo ich bin? Bei welcher Geschichte? Die Bibelfüchse, die wissen das, wo ich hin will heute Morgen. Die große Frage taucht auf. Wer hat den Becher gestohlen? Wer war's? Wer war's? Ich bin hier nicht bei XY, der den Täter sucht, sondern hier bei einer biblischen Geschichte. Man kennt das, Geschwister können auch richtig fies zueinander sein. Streit, Ärger, Sachen verstecken und dann war ich nicht. Ich war's nicht, man schiebt's immer auf den anderen. Obwohl alle wissen, da wäre die PlayStation-Fernbedienung mal wieder nicht auf die Ladestation gelegt hat. Ja, so ist es auch wieder. Zoff, aber wenn es mal ernst wird, zählt dann doch die Frage, halten die Geschwister zusammen oder halten sie nicht zusammen? Ich bin mächtig froh, noch heute zu meiner Cousine ein sehr feines, gutes Verhältnis zu haben. Aber ich weiß nicht, ob es bei jeder Familie so geht, trotz all den Spannungen, die es da manchmal gegeben hat. Auch in Weihnachten wissen Eltern oft von heftigen Spannungen zu berichten. Und heute geht es mir, wie gesagt, um eine etwas unweihnachtliche Familiengeschichte, genau darum, um Spannungen und den Zusammenhalt von Geschwistern. um Spannungen und Zusammenhalt von Geschwistern. Darum geht es mir heute Morgen. Nicht nur von zwei Geschwistern, das wäre ja noch überschaubar, da kann man es miteinander regeln, sondern um 12 Brüder auch noch. Die, entweder haben sie die Mädels da nicht mitgezählt oder es gab halt nur Jungs in der Familie. Also wir haben in der Gemeinde, wo ich da beheimatet bin, eine Familie, da hat der Papa es geschafft, 9 Kinder zu zeugen und die Mutter 9 Kinder auf die Welt zu bringen. Alles Mädel. Alles Mädel. Und als dann auch das 9. geboren war, dann ging noch ein paar Jahre ins Feld und dann verstarb der Vater. Wahrscheinlich hat er dann aufgegeben. Merkt ihr, das ist ein bisschen böswillig, gell? Aber sei mit Humor gesagt. Es geht heute Morgen um Josef, Benjamin und seine 10 weiteren Brüder, nach denen die Stämme Israels benannt sind. Viele Jahre zuvor gab es einen riesigen Familienstreit. In der Geschichte rund um Josef, 10 ältere Brüder verkaufen aus Neid ihren Bruder Josef an die Ägypter, um ihn loszuwerden. Die haben richtig einen Hals gehabt auf ihn und haben gesagt, wir beschließen, der muss weg aus unserer Familie, der muss getilgt werden. Mord war ihnen dann doch zu viel, dann haben sie ihn wenigstens als Sklave verkauft. Unerwartet aber steigt dieser Josef, den sie verkauft haben, um scheinbar, jetzt haben wir ihn endlich los, jetzt haben wir nichts mehr mit ihm zu tun, jetzt geht er uns nicht mehr auf den Seier, haben sie dann erlebt, dass dieser Josef dann dort in Ägypten zum zweitmächtigsten Mann, quasi zum Wirtschaftsminister, aufgestiegen ist, direkt unter Pharao, aber das wäre ja schon wirklich Material für eine Predigt genug. Aber heute geht es mir weniger um das Verbrechen an Josef, dass er verkauft wurde, sondern vielmehr um den kleinsten der Brüder, um den Benjamin, der in die ganze Silberbecher-Geschichte da verstrickt war. Ägypten, wo Josef nun lebt und mit dem Pharao zusammen regiert, war ja reich gewesen, lag am Nil, dort gab es immer Wasser, somit auch Agrartätigkeit, also man konnte viel anbauen, konnte Weizen anpflanzen, überlebenswichtig in dieser Zeit und auch noch heute. Und die Wirtschaft dort in Ägypten, die florierte. Und wir wissen auch um Kanaan. Kanaan ist ja, wenn man mal den Gazastreifen wegdenkt, ist ja ein Bergland. Da sieht es ja ganz anders aus. Da hast du nicht einmal das bisschen Jordan, wo da unten fließt. Das ist ja ein Rinnsal. Da ist, ich glaube, die Filz noch größer. Bergland Kanaan war sehr gefährdet auszutrocknen, dass da nichts mehr wuchs. Ganz anders in Ägypten am Nil. In Kanaan herrschen Dürre, große Hungersnot und der Vater Jakob, der muss gucken, wie er seine Familie durchbringt und schickt darauf seine 10 älteren Söhne dann nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Die haben mächtig viel Geld gemacht, indem sie das überzählige Getreide dann verkaufen konnten. Warum nur 10, könnte man sich fragen, es waren doch 12 Söhne. Der Jüngste, der Benjamin, musste zu Hause bleiben. Oder des Vaters, du bleibst daheim. Er ist Josefs leiblicher Bruder, beide sind Söhne Rahels, eine der Frauen von Jakob. Der Jakob hat Sorge, dass diesem noch übrig gebliebenen, der 2 Söhne von Rahel, dass ihm etwas zustößt und deswegen hat er ihn nicht nach Ägypten gelassen. Man weiß ja nie, ist die Ferne, man weiß nicht, ob da eine Mafia ist und was auch immer. Ich lasse den nicht mitgehen, ich möchte meinen Augapfel bei mir behalten. Doch zunächst einmal ein Blick auf die andere 10 Brüder. Wer in Ägypten Getreide kaufen will, kommt an Josef nicht vorbei. Ist der Mann, der die Fäden in der Hand hat, der Wirtschaftsminister im Land und verkauft das Getreide an das Volk und an die Bittsteller. Die Brüder, die erscheinen nun bei ihm, melden sich bei ihm, melden ihren Wunsch an, viele Jahre nachdem sie ihn, nämlich den Wirtschaftsminister, den Josef als Bruder, als Sklaven verkauft haben. Nun Josef erkennt die Brüder sofort. Er sieht die Brüder und sofort ist bei ihm aufgepoppt. Josef ist älter geworden. Dadurch haben vermutlich die Brüder ihn nicht erkannt. Er ist älter geworden, sind viele Jahre ins Land gegangen. Und die Ägypter, die haben ja so ein Mode-Fashion, dass sie sich, die Männer, nicht nur die Frauen, die Männer sich mächtig schminken und dann auch noch entsprechend kleiden. Und somit war er für die Brüder wohl nicht zu erkennen. Und jetzt wird spannend. Josef wirft ihnen Spionage vor. Die Bittsteller kommen, wollen Getreide kaufen und der Verkäufer Josef wirft ihnen Spionage vor. Nicht ganz so abwegig, weil sie kamen ja vom armen Bergland, von Kanaan. Also so abwegig war das nicht, dieser Spionagevorwurf. Es kam aber für sie aus heiterem Himmel und dieser Josef befragte sie dann zu ihrer Familie. Wie viel seid ihr? Wo kommt ihr her? Wo wohnt ihr? All diese Fragen, die da gestellt werden. Und so erfährt er, dass noch ein Bruder in der Familie ist, nämlich der Benjamin, der aber nicht mitgekommen ist, weil er noch zu Hause ist bei seinem Vater. Der einzige weitere Sohn seiner Mutter, Rahel, und sein einziger leiblicher Bruder, den er so gerne sehen möchte. Was hat Josef sich bei dem Spionagevorwurf eigentlich gedacht? Warum macht er das? Was sind seine Motive? War Rache sein Motiv oder wollte er seine Brüder nur aushorchen, um zu wissen, wo er steht? Mit dem auch sei, kann es letztendlich nicht beantworten, aber Josef lässt einen seiner Brüder, nämlich der Simeon, als Geisel festnehmen. Geiselnahme ist leider heute wieder ein ganz aktuelles Thema, wenn man an die Welt schaut und auch schaut, was da in Russland und in Afrika und wo auch immer passiert. Geiselnahme. Auch hier, Simeon wird als Geisel festgenommen und er sagt, erst wenn ihr mit Benjamin zurückkommt, kommt Simeon, euer Bruder, wieder frei. Also er schickt sie wieder nach Hause, er entlässt sie nach Hause mit dem Getreide und sagt, Bedingung, euer Bruder Simeon kommt erst wieder frei, wenn ihr mir den Benjamin bringt. Den möchte ich sehen und teste dadurch, ob ihr mich angelogen habt. Josef scheint einen Plan zu verfolgen. Er will wissen, ob seine Brüder charakterlich gereift sind, ob sich was geändert hat, seit er sie zum letzten Mal gesehen hat. Und ob sie wieder bereit wären, einen Bruder zu opfern, so wie damals ihn. Hieß, wenn sie nicht zurückkommen, lassen sie den Simeon versauern, aber ihr Leben, ihr Leben haben sie gerettet. So nach dem Motto. Aber zu Hause angekommen, merken die Brüder erschrocken, das Geld, mit dem sie das Getreide bezahlt haben beim Pharao, lag in ihren Säcken oben auf. Die haben Getreide bekommen, haben das eingepackt. Zu Hause packen sie es aus, wollen es dem Vater zeigen und machen quasi oben der Sack auf und da liegt das ganze Geld noch drin. Also das hat sie schon in Panik versetzt, kann ich mir vorstellen. Weil sie sind ja als Spione angeklagt worden und nun liegt das Geld da oben drin. Na, das sieht ja aus, als ob sie sich in Ägypten da bedient haben. Panik erfasst sie also. Wie soll sie denn beweisen, dass das nicht mit rechten Dingen zuging? Wir sind doch keine Diebe, wir sind doch keine Spione, sagten sie sich. Und schließlich wieder zu Hause überredet dann der Juda, einer der Söhne, den Vater, dass sie Benjamin mit nach Ägypten nehmen dürfen. Papa, du musst uns den mitgeben, das ist Bedingung, dass wir unseren Bruder Simeon wieder frei bekommen. Aber Jakob sträubt sich. Jakob sträubt sich, er sagt, ich habe Josef verloren, soll ich noch einen weiteren Sohn verlieren? Und er kämpft mit sich, der Jakob, denn er liebt diesen Benjamin, Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel. Doch am Ende sieht er die Ausweglosigkeit und er gibt nach. Die Brüder ziehen erneut nach Ägypten, um Simeon frei zu bekommen. Josef lädt alle zu einem großen ägyptischen Festmahl ein. Also die Menschen der damaligen Zeit, die haben dann noch schöne große Feste gefeiert, um dadurch einfach auch zu zeigen, was sie hatten und einfach auch, um eine gute Zeit zu haben. Freundlich, fast zu freundlich, scheint dieses Mal sein Auftritt zu sein. Als Josef Benjamin sieht, ist er tief bewegt. So viele Jahre hat er seinen leiblichen Bruder nicht gesehen. Und es heißt da in der Unterzeile, er geht in sein Zimmer und weint. Und weint, weil er so bewegt ist in seinem Herzen, seinen Bruder wiederzusehen. Aber nach einer gewissen Zeit fasst er sich, wäscht sich sein Gesicht, macht sich wieder frisch, richtet sich und bleibt bei seinem Plan. Listig, wie er schon die ganze Zeit vorgeht, legt er seinen silbernen Becher, vielleicht ein kultischer Becher, man weiß es nicht, in Benjamins Getreidesack oben auf. Und so passiert's, Getreide war im Sack, oben zugemacht und in einem dieser Säcke lag dieser Silberbecher. Am nächsten Morgen machen sich die Brüder nichts ein, die haben von nichts Ahnung gehabt. Die dachten, alles ist geregelt, Getreide ist im Sack, wir gehen nach Hause, machen sie sich auf den Heimweg. Und plötzlich kommt von hinten, galopp, 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 kommen Soldaten angeritten, halten sie an und sagen, halt, einer hat den Silberbecher unseres Herrn gestohlen. Anklage, Diebstahl. Schon eine heiße Nummer. Die Brüder sind sich sicher, das kann gar nicht sein, niemals, keiner von uns hat das getan, das kann nicht sein. Und wie zur Versicherung, wer den Becher hat, sagen sie, wer von uns einen Becher in seinem Sack hat, der soll euer Sklave sein. Es war praktisch eine Bestätigung, dass sie die Wahrheit sagen. Aber ein Sack nach dem anderen wird geöffnet, die Spannung steigt, dann der Schock, der Becher liegt in Benjamins Sack oben auf. Es wird still. Das ist doch unfassbar, was hier passiert. Das ist doch wie im Krimi. Der Befehl lautet, Benjamin bleibt als Sklave in Ägypten. So die Soldaten. Da passiert ein besonderer emotionaler Moment. Einer der Brüder, der Judah, tritt hervor und sagt, nein, ich habe meinem Vater geschworen, auf Benjamin aufzupassen. Das ist mein Job. Niemand nimmt mich, sagt er zu den Soldaten, als Sklaven, aber lasst ihn gehen, sonst bricht es meinem Vater das Herz. Der Juda stellt sich hin und sagt, nimm mich, lass den Benjamin hier laufen. Ich gebe mein Leben für meinen Bruder Benjamin. Und hier kippt die ganze Geschichte. Früher haben die Brüder eiskalt den Kleinsten im Stich gelassen, ihn sogar als Sklaven verkauft. Heute halten sie zusammen, stehen füreinander ein. War das Josefs Plan, seine Brüder zu testen, ob sie sich verändert haben? Ob sie ihren Bruder wieder opfern? Hat sich ihr Charakter zum Guten verändert? Alles Fragen, die auftauchen. So könnte man die Geschichte auslegen, aber dieses Mal geht es anders aus. Aus einer zerstrittenen, neidischen Familie wird eine Gemeinschaft, die füreinander einsteht. Was wäre das für ein weihnachtlicher Gedanke, sage ich euch. Wird eine Gemeinschaft, die füreinander einsteht. Das wäre doch ein schönes Weihnachten. Judah trifft eine mutige Entscheidung und stellt sich vor Benjamin. Gemeinsam gehen sie zurück nach Ägypten, um die Sache zu klären. Gehen zurück zu Josef, um eine Lösung zu finden. Um praktisch ihm klarzumachen, dass das alles muss irgendwie ein Versehen sein, kann alles gar nicht sein und so weiter. Fast ein hoffnungsloses Unterfangen, dachte ich mir. Doch warum wird diese Geschichte in der Bibel erzählt? Hier ein paar Gedanken. Erstens, eine ganz banale Erkenntnis. Diese 12 Brüder kommen nicht aus einer heilen Familie. Es gibt so viele nicht heile Familien in unserer Zeit. Auch diese Familie nicht. Ihr Vater Jakob, das ist nicht der fromme, brave, harmlose Jakob. Wir denken oft, die biblische Figur, das ist alles Heilige. Aber schaut mal nach der Jakobsgeschichte, dann merkt man sehr schnell, dem ist nicht so. Er hat seinen alten Vater getäuscht und seinen Bruder Esau um den Segen betrogen und sich damit des Erzgeburtsrechts zugeschanzt. Erbfragen. Haben die nicht immer wieder aus Potenzial, Familien zu sprengen? Da muss ich einen Schluck Wasser trinken. Dazu kommt zwei Schwestern, die Lea und die Rahel hießen die. Beide sind mit Jakob verheiratet. Polygamie gab es da noch im Alten Testament. Wenn es auch nicht glorifiziert ist, wenn auch davor gewarnt wird. Hier war es halt so. Jakob hatte zwei Frauen, ihr wisst die weitere Geschichte darum. Aber die ringen dann um die Liebe von Jakob. Beide Frauen ringen um die Liebe von Jakob. Keine gute Bedingungen für diese ganze Geschichte, dachte ich mir. Und drittens, Rivalität prägt auch diese Familie. In so einem Klima lernt man Eifersucht, Neid, Konkurrenz und Täuschung. So ein Klima, das ist so ein Biotop, wo sowas wirklich gedeihen kann. Man könnte sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, vom Vater Jakob, der selber so betrügerisch war, auch auf seine Söhne. Und doch gibt Gott diese Familie nicht auf. Gott gibt diese verfahrene Situations, diese verfahrene Familie nicht auf. In der Geschichte um Benjamin sehen wir etwas sehr Unglaubliches. Aus 10 unperfekten, manchmal harten Männern werden Gottesleute, mit denen er seine Familie baut. Und Gott nimmt ihre Brüche und schreibt seinen Plan damit. Josef sagt später, ein wichtiger Satz, den nehmen wir mit nach Hause vielleicht. Ihr wolltet mir Böses, aber Gott hat daraus Gutes gemacht. Ihr wolltet mir Böses, aber Gott hat daraus Gutes gemacht. Er ist überzeugt, selbst eine Tragödie, als Sklave nach Ägypten verkauft zu werden, war Teil von Gottes Weg mit ihm und mit seinem Volk. Wenn man schaut, wie sein Leben verlaufen ist, er überzeugt, diese ganze Tragödie, als Sklave verkauft zu werden, war ja Teil von Gottes Weg, denn dadurch hat Gott sein Volk errettet und war dadurch auch ein Hinweis auf Jesus. Man sagt oft, Josef ist auch ein Hinweis auf Jesus. Gefängnis von Josef, Verleumdung, göttlich geplant. Er wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, göttlich geplant. Aber all das, was ihm an Schlimmem passiert ist, benutzt Gott zum Guten. Böse geplant, von Gott zum Guten verwendet. Ich finde es mutig, die eigene Krisen so zu deuten, wenn Josef das sagt. Ihr wolltet Böses, aber Gott hat daraus Gutes gemacht. Seine eigene Lebensgeschichte so zu deuten, ist stark. Gott war in meiner Geschichte mittendrin. Das ist das, was Josef sagt. Was heißt das denn nun für uns heute Morgen? Ob Gott meine Krise nun gewollt und geplant hat oder nicht, das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt die letzte Frage zu der Geschichte. Für mich zählt, dass ich vertrauen kann, dass Gott meine Krisen benutzen kann, um seine Geschichte zu schreiben. Um meine Up and Downs gebrauchen kann, um seine Geschichte zu schreiben mit mir. Dass er aus Schlechtem Gutes machen kann. Und dass er da ist, auch in Krisen. Das lehrt uns diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Wir können nicht entscheiden, aus welcher Familie wir kommen oder wie wir aufgewachsen sind. Jeder heute Morgen hat eine eigene Familiengeschichte, die mit Sicherheit etwas anders ist als die meine. Wir können auch unsere Biografie nicht verändern. Es ist, wie es ist. Ich kann da nichts dran drehen. Wir können nicht alle Krisen verhindern, die uns im Leben treffen. Auch das geht nicht. In der Rückschau sowieso gar nicht mehr. Aber wir können entscheiden, was wir aus der Zukunft machen. Wenn wir nach vorne blicken, nach hinten geblickt, kann ich nichts mehr ändern. Das leuchtet jedem ein. Aber wenn ich nach vorne schaue, dann kann ich vieles verändern, vieles bewegen und von Gott bewegen lassen. Ich habe das Buch gelesen von Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ich sage euch, wer es einmal gelesen hat, wird es nie vergessen. Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Büchle, nicht dick. Prägend für mich, für viele andere Menschen auch. Er sagt, jede Entscheidung heute formt mein Morgen. Ich habe die Möglichkeit zur Entscheidung, was ich mache aus meiner Situation. Ich bin nicht Opfer meiner Umstände, sondern ich kann etwas verändern. Daher sind wir auch aufgefordert, unsere Entscheidungen zu prüfen, sie vor Gott zu bringen im Gebet, im Austausch mit Geschwistern, im Hauskreis, unter gläubige Freunde. Sie vor Gott zu bringen und klug zu entscheiden, anstatt uns im Nachgang mit unserer Biografie herauszureden. Man hört es ja oft in den Medien, hat halt eine schlechte Kindheit gehabt, der Täter. Nervt mich immer. Ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige, der sich darüber nervt. Das hört man leider auch in der Seelsorge öfters. Ich konnte ja gar nicht anders handeln. Doch, unsere Biografie prägt uns, ja, das ist so. Aber wir können nach vorne schauen. Wir können uns mit Gottes Hilfe entwickeln, weiterentwickeln, zum Guten entwickeln. Und wir können gute Entscheidungen im Leben treffen, egal woher wir kommen, egal wie unsere Biografie aussieht. Wir können das, weil Gott an unserer Seite ist und uns unterstützt. Wir können an uns arbeiten und müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Das lehrt diese Geschichte von Josef und seine Geschwister. Manchmal braucht es ein Verabschieden von alten Mustern. Ja, muss man sich deutlich trennen und sagen, so mache ich das jetzt in Zukunft nicht mehr. Das ist so. Aber wir können auch entdecken, wer wir wirklich sind und welche Rolle wir in der ganzen Geschichte gespielt haben. Welche Möglichkeiten zur Veränderung wir haben. So wie es bei Josef war. Neben allen äußeren Veränderungen geht Josef innerlich einen weiten Weg. Er war als verzogene Bürschle als Kleiner. Ich habe mal über Josef gepredigt, ich glaube, das ist mindestens 20 Jahre her. Und über die erste Geschichte, wie er als Kind diesen Traum hatte und wie er dann den Traum seinen Geschwistern erzählt hat. Und darüber hinaus habe ich gesagt, Josef war ein verzogenes Bürschchen. Nach der Predigt kommt eine Frau auf mich zu, etwas älter, sagt, also, Herr Halbgewachs, das geht so nicht. Dann sage ich, was meinen Sie? Man kann doch nicht über den Josef so schlecht reden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie kann auch nichts dafür, dass die Geschichte so in der Bibel steht. Dann war meine einzige Chance, mich zu retten. Aber seither habe ich über Josef nie wieder gepredigt. Das erste Mal wieder heute. Weil ich habe Sorge, dass das sofort noch wieder... Naja, also mit Josef war das so. Er hatte die Möglichkeit, seine eigene Rolle bisher zu überdenken, durchzudeklinieren. Hey, was ist denn da schiefgelaufen? Was muss ich in Zukunft anders machen? Nämlich nicht mehr so großkotzig über meine Träume einfach so zu erzählen, ohne vorher zu überlegen, was dann da passiert. Neben allen äußeren Veränderungen geht Josef innerlich wirklich einen weiten Weg in dieser Geschichte. Gott formt seine Persönlichkeit, heilt ihn und Josef erkennt, das ist Gottes Weg mit mir. Die ganze Ägypten-Geschichte, Sklaverei, im Gefängnis sitzen, verleumdet zu werden, denunziert zu werden, all das war letztendlich in Gottes Plan für mein Leben. Und Gott hat Gutes daraus gemacht. Er ist nicht festgehangen und hat gesagt, ich armes Opfer. Ich höre heute, wenn ich in die Medien reinschaue, immer hörst du Opfer, 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 Opfer. Hat neulich auch einen Konflikt auszutragen mit meiner, nicht mit meiner Frau, aber zusammen mit meiner Frau gegen. Und das Erste habe ich mal gesagt, ich bin nicht das Opfer hier. Ich bin nicht das Opfer. Josef hat es erkannt. Gott hat etwas anderes mit mir vor, als dass ich nur Opfer bin. Auch Josefs Brüder gehen ihren Weg. Nach rund 20 Jahren halten sie zusammen. Die Brüder durchlaufen eine Entwicklung von Schulden, Verrat hin zur Erkenntnis, Fürsorge und Opferbereitschaft und schließlich zur Versöhnung. Das ist das große Wunder in dieser Geschichte. Juda will seinen Vater den Schmerz nicht noch einmal antun, also einer der Brüder, und bietet sich selbst an. Das ist wirklich große, große Geschichte, großes, was hier passiert. Kein Funken Rache mehr, es ist eine Geschichte von Erneuerung. Wir können eine Erneuerungsgeschichte darin lesen. Sie zeigt, wie alte Verletzungen heilen können und die Versöhnung gewinnt. Josef holt seine Familie mit sich nach Ägypten, lädt sie ein, damit sie dort gut leben können, damit sie dort gut versorgt sind. Ich bin sicher, Gott arbeitet auch bei mir, auch bei dir und deiner Geschichte. Er malt sein Bild von deinem Leben. Er überblickt das Gesamtbild, das wir oft nicht bis zum Ende sehen können. Wie auch. Ich kann oft nur für heute mir meine Gedanken machen, was morgen passiert, liegt oft nicht in meiner Hand. Josef hat als Kind eine Sonderstellung erlebt, das gab ihm schon Sicherheit und Selbstbewusstsein. Angelika, Sozialpädagogin, sichere Bindung, was heißt das? Wenn man als Kind sich der Liebe seiner Eltern zum Beispiel bewusst ist und dadurch Sicherheit erfährt, kann er ihn nicht so schnell umschmeißen. Und so war das bei Josef auch. Der Vater hat ihn ja geliebt. Und dieses Bewusstsein hat ihn gestärkt für Späteres, was ihm passiert ist. Im Gefängnis als Verleumdeter zu sitzen. Ja, dort wurde er zum Leader bestimmt im Gefängnis, das muss ich mal vorstellen. Er konnte das, weil er sicher gebunden war. Weil er das Selbstvertrauen hatte, die Resilienz, sagt man heute auch, hatte, sich aus dieser blöden Situation hier zu erholen. Er hat sich entwickelt, trotz dieser ganzen Geschehnisse. Und als Sklave bekommt Josef dann sehr früh schon Verantwortung, die ihn geprägt hat, um nachher Wirtschaftsminister von Ägypten zu sein. Im Gefängnis wächst er hinein in Leitung. Am Ende ist er die Nummer zwei im ganzen Land. Und Gott schreibt seine Geschichte durch ihn. Und er tut es auch mit dir. Egal wie deine Biografie ausschaut. Egal, ob du aus einer gesunden und vielleicht manchmal verzofften oder vielleicht manchmal aus einer verzofften Familie, aus einer komplizierten Familie kommst. Egal. Aus guter Familie oder aus verzofften Familie. Gott kann seine Geschichte mit dir schreiben. Vielleicht trägst du Muster in dir, die dich bis heute bremsen, die dich ausbremsen. Aber dort, wo Gott dein Leben bestimmen kann, bestimmen darf, müssen die Muster nicht mehr bestimmen, wer du bist. Dort, wo Gott hineingreift in dein Leben, muss nicht mehr bestimmen, was deine Biografie ist. Gott kann heilen, kann verändern, auch heute noch. Die Frage ist, ob wir uns von Gott formen lassen. Gott kann deine Biografie benutzen, auch den Schmerz, um etwas Gutes daraus zu machen. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern dreht sich nicht nur um einen gestohlenen Becher. Es geht auch um Mut und es geht um die Entscheidungsfähigkeit, um die Bereitschaft, aus der eigenen Prägung herauszutreten, auszusteigen, zu reflektieren und ab morgen es anders zu machen, anders zu handeln. Und es geht um Vergebung. Vergebung ist schwer, das hat auch Josef erfahren. Aber mit Gott ist sie möglich. Vielleicht hast du selbst eine offene Rechnung in deiner Familie mit Eltern, Geschwistern oder anderen. Bist du so? 5 Sekunden drüber nachdenken ist immer gut. Aber vielleicht gibt es Wunden, die noch wehtun, weil wir uns verglichen haben, weil sich andere mit mir verglichen haben und so weiter. Da staut sich oft vieles auf, aber lass dich nicht entmutigen, Gott zu bitten, diese Wunden zu heilen in dir. Heilen kann er es durch Vergebung, damit du vergeben kannst, damit kannst du auch über dich hinauswachsen. Vergebung ist da oft eine ganz große Kraft, die uns da erwächst, um hier Frieden auch in unserer Familie zu bekommen und zu erleben. Und vielleicht kannst du eines Tages wie Josef sagen, Gott hat meine Geschichte gebraucht, um mich an den Platz zu stellen, an dem ich heute bin. Und ich bin froh, hier zu sein. Wir können unser Morgen gestalten und aus unseren Mustern ausbrechen. Morgen einen anderen Schritt, einen anderen Weg gehen als gestern. Wir können Menschen werden, die trotz all dem, was wir erlebt haben, zusammenhalten und vergeben lernen. Das ist charakterliche Reifung, die geschehen kann. Das ist ein Gotteswunder, wenn charakterliche Reifung geschehen kann. Mit Gott ist das möglich, auch wenn es schwer erscheint. Aber er nimmt deine Geschichte und meine Geschichte und schreibt Neues. Aus Neid kann Großzügigkeit werden, aus Rivalität kann Zusammenhalt werden, auch unter Geschwistern. Es braucht man mal nicht viel, aber es braucht Gottes Eingreifen. Das Fazit, der wahre Schatz in dieser Geschichte ist nicht der Silberbecher, sondern der wahre Schatz ist eine Familie, die gelernt hat, zusammenzuhalten und sich von Gott formen, gebrauchen zu lassen. Amen. Herr Jesus, ich bitte dich heute um die Gnade, jedem in meinem Leben vergeben zu können. Ich weiß, du wirst mir die Kraft dazu geben. Ich danke dir, dass du mich mehr liebst, als ich mich selber lieben kann und dass du meine Freude mehr willst, als ich sie selbst für mich will. Ich bringe dir meine Sünden, Schwächen und Fehler für alles Böse. Ich nehme deine Vergebung an. Führe mich den Weg der Veränderung und des Wachstums. In deiner grenzenlosen Barmherzigkeit hast du uns dazu berufen, ein Leben zu führen, das nicht von der Last der Vergangenheit belastet und bestimmt ist. Lass deine Liebe durch mich fließen und jede Bitterkeit oder jeden Groll wegspülen, der in meiner Seele hängt. Lass dein Licht der Kompass sein, der mein Handeln bestimmt und lenkt. Und deine Vergebung der Wind, der mich vorwärts treibt. Gib mir die Kraft des Vertrauens, um mein Leben in deinem Plan zu gestalten. Amen. Gott segne euch.